Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Herzliche Einladung, Gemeinschaft zu haben mit unserem auferstandenen Herrn. Wir werden uns gemeinsam auf ihn ausrichten, Zeit im Dialog mit ihm verbringen, zu ihm singen, mit ihm reden, auf ihn hören, auf sein Reden in seinem Wort der Bibel. Wir werden in einem total spannenden Abschnitt sein, heute Morgen in Matthäus 22, sehr aktueller Abschnitt auch. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Regierung unsere Grundrechte weit eingeschränkt hat und manche Leute fragen, darf die das und wie weit darf sie gehen? Und wir leben in einer Zeit, wo es wirtschaftlich drunter und drüber geht und wo Hilfspakete geschnürt werden. Und da ist natürlich auch die Frage, wer wird das bezahlen, diese Hilfspakete in Milliardenhöhe, und wie werden wir das bezahlen? Ja, am Ende zahlen es immer wir, gell? Und über Inflation, über höhere Steuern vielleicht. Ein Kunde sagt, so ein Anlageberater, ich möchte gern mein Geld in Steuern anlegen, denn ich habe gehört, dass sie demnächst wieder steigen werden. Ja, ich habe gehört, viele haben es nicht besonders gern, Steuern zu zahlen, manche vielleicht. Aber die Gegner von Jesus, die werden Jesus heute über das Zahlen von Steuern fragen. Und sie werden ihn fragen, sollen wir Steuern zahlen oder sollen wir sie nicht zahlen? Und dann zweitens ist jetzt die Woche nach Ostern. Und wir werden heute eine Gruppe von religiösen Leitern sehen, die die Auferstehung von Jesus in Frage stellen. Und die Jesus aus dem Alten Testament zeigen werden, dass es sowas wie eine Auferstehung gar nicht geben kann. Wie würdet ihr denen antworten? Seid ihr nicht schon gespannt, was Jesus antworten wird? Das ist eine wichtige Frage. Immerhin hat Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 gesagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser Glaube inhaltslos und dann sind wir noch in unseren Sünden. Also es wird spannend sein zu hören, wie Jesus ihnen antworten wird. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zu Matthäus Kapitel 22. Da sind wir bis zum Vers 14 gekommen, das letzte Mal, und deswegen machen wir im Vers 15 weiter. Wir lesen Vers für Vers durch Gottes Wort, durch das Matthäus-Evangelium in dem Fall gerade, und wir versuchen, das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir befinden uns im Kontext in einem mehrtägigen Konflikt zwischen Jesus und den religiösen Leitern Israels. Gott hasst tote, leere Religiosität, wo nur noch die äußeren Formen bestehen, aber keine innere Herzensbeziehung mehr da ist mit Gott, ohne Inhalt, ohne Beziehung. Er will unser Herz. Und so hat Jesus diese Auseinandersetzung mit den Religiösen eingeleitet, indem er die Händler, die für die Leiter Israels gearbeitet haben, aus dem Tempel rausgeworfen hat. Und er hat sich auch die Autorität herausgenommen, das Volk im Tempel zu lehren und auch die Leiter zurechtzuweisen. Und sie haben ihn dann öffentlich konfrontiert und haben gesagt, wie kannst du es wagen? Wer hat dir die Autorität, die Erlaubnis dafür gegeben? Und sie wollten ihn in die Pfanne hauen mit einer Frage. Und das hat natürlich nicht funktioniert, Jesus in die Pfanne zu hauen. Du kannst Gott nicht in die Pfanne hauen. Und Jesus hat mit einer Gegenfrage geantwortet, die sehr unangenehm war für die religiösen Leiter. Und deshalb haben sie eine unehrliche Antwort gegeben und haben gesagt, wir wissen es nicht, was super peinlich war für Männer in ihrer Position. Und dann hat Jesus gesagt, ja, wenn ihr mir keine Antwort gebt, dann antworte ich euch auch nicht auf die Frage. in welcher Autorität ich dieses tue hier. Also die erste Runde ging an Jesus und dann hat Jesus den Leidern Israels ihre bösen, heuchlerischen Herzen offenbart, indem er sie mit drei Gleichnissen konfrontiert hat. Und er hat sie verglichen mit einem ungehorsamen Sohn und mit rebellischen Weingärtnern und dann mit undankbaren Gästen, die bei einem Hochzeitsmahl eingeladen sind. Und das bringt uns jetzt zu Vers 15. Jetzt holen wiederum die Gegner von Jesus zu ihrem Gegenschlag aus. Wir lesen Vers 15. Dann gingen die Pharisäer hin und rieten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm. Machen wir da mal eine Pause. Die Pharisäer, zwei Gruppen haben wir hier. Die Pharisäer, das waren die gesetzlichen, traditionellen Nationalisten. Und die Herodianer, das waren Anhänger von König Herodes. Der hatte sich mit der Besatzungsmacht der Römer arrangiert und war von denen eingesetzt über ein bestimmtes Gebiet. Und das waren verständlicherweise zwei Gruppen, die sich im normalen Leben so überhaupt nicht verstanden haben. Aber gegen Jesus haben sie sich verbündet, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. In Lukas 20, in der Parallelstelle, lesen wir im Vers 20, sie beobachteten ihn und sandten Auflaurer auf, die sich stellten, als ob sie fromm seien, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters, also des römischen Statthalters, ausliefern könnten. Also sie versuchen Jesus jetzt zu irgendeiner Aussage zu bewegen, für die sie ihn bei den Römern anklagen könnten, und die Römer haben kurzen Prozess gemacht mit Aufwieglern und dann wären sie sozusagen ihr problemlos gewesen. Und sie stellen sich hier fromm, diese Abordnung der Pharisäer mit den Herodianern, sie stellen sich fromm und sie schmieren Jesus erstmal so öffentlich ein bisschen Honig um den Mund. Sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst. Also dich juckt's nicht, was all diese Menschen, die hier rund um uns herumstehen, diese Volksmenge, was die denken. Du lässt dich nicht von Position oder Titeln beeindrucken, denn du siehst nicht auf die Person des Menschen. Du wirst uns trotzdem ehrlich sagen, was du denkst. Also Schleim, Schleim. Versuchen sich hier erstmal bei Jesus rein zu schleimen. Und das ist interessant, weil sie ja gerade erst eigentlich die Autorität von Jesus in Frage gestellt haben. Dieser Jesus, der hat nicht Theologie studiert auf unserer Uni, der hat keine Lehrbefugnis von unserer Kirchenleitung sozusagen. Und jetzt kommen sie zu ihm und tun so, als wäre er für sie der beste und der wahrhaftigste Lehrer. Und das ist natürlich objektiv gesprochen wahr. Jesus ist die Wahrheit in Person. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er offenbart uns die Wahrheit über Gott. Und er ist absolut offen und absolut ehrlich. Jesus hat nicht irgendwie eine verborgene Agenda. Und deswegen ist Jesus auch absolut nicht manipulierbar. Und das ist eines, wenn jemand so schleimt bei dir, wie diese Männer, dann wollen sie dich manipulieren. Das ist ein klares Zeichen. Und die Frage ist natürlich für dich und für mich, wie wichtig ist dir die Anerkennung von anderen Menschen? Wenn du das Lob von Menschen brauchst, wenn es dir wichtig ist, dass dir irgendjemand anderer dein Ego streichelt, dann bist du gefährdet, dann bist du manipulierbar. Dann können Leute dich mit so süßen Worten dazu bringen, was zu tun, was du eigentlich gar nicht willst. Und sie können dich für ihre Zwecke einspannen, indem sie dein Ego ein bisschen streicheln und dich willig machen. Aber Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, macht dich frei von Menschenfurcht. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit, dass dem Vater wohlgefällige, war auf den Vater ausgerichtet und deswegen war er ein völlig freier Mensch und nicht manipulierbar. Also zuerst schleimen sie sich rein und dann stellen sie ihre Frage, sag uns nun, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Das ist eine zweite Art von Fragen, wie Menschen manchmal manipulieren. Nämlich, indem sie geschlossene Fragen stellen. Also dir nur zwei Möglichkeiten geben zu antworten. Ist es erlaubt, Steuern zu zahlen? Ja oder nein? Wann wirst du mir helfen, Markus? Am Samstag oder am Sonntag? Wie viel wirst du heute spenden? 100 Euro oder 200 Euro? Wen willst du heiraten? Mich oder den Klöckner von Notre Dame? Deswegen hat die Jennifer mich geheiratet. Das ist manipulativ. Und sie stellen Jesus hier eine politisch hochbrisante Frage, die unter den Juden umstritten war. Ist es für einen guten Juden erlaubt, der römischen Besatzungsmacht, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Und es ging hierbei um eine ganz bestimmte Steuer. Die Juden mussten 10% von ihrem Weizen abliefern und 20% von ihrem Wein und ihrem Öl. Und es gab eine 1%ige Einkommensteuer, eine allgemeine. Davon können wir nur träumen. Wir haben über 50 Steuern bei uns in Deutschland und die Steuerrate ist natürlich viel höher. Auf der anderen Seite natürlich kümmert sich der Staat auch um viel mehr als die Römer damals. Aber zusätzlich zu diesen erwähnten Steuern musste jeder Mann im Römischen Reich noch eine Kopfsteuer zahlen von einem Tageslohn jährlich, einem Denar. Und das war den Juden ein Dorn im Auge. Um diese Steuer geht es hier und das war ihnen ein Dorn im Auge, denn naja, erstens wenige zahlen wirklich gerne Steuern. Ein Mann hat einen Brief geschrieben an das Finanzamt und hat geschrieben, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich konnte die letzte Nacht gar nicht schlafen, deshalb schicke ich Ihnen 200 Euro an Steuernachzahlung. PS, wenn ich morgen wieder nicht schlafen kann, dann schicke ich euch den Rest. Also wenige zahlen gerne Steuern. Aber zweitens auch, wem du die Steuern zahlst, den erkennst du als die rechtmäßige Regierung an. Beziehungsweise der hat die Macht, dich dazu zu zwingen, ihm die Steuern zu bezahlen. Also jedes Mal, wenn die Juden die Steuer bezahlt haben, hat sie das erinnert, dass sie unter der Herrschaft der verhassten Römer waren. Und dann drittens, auf dieser römischen Steuermünze, auf diesem Denar, waren für die Juden gotteslästerliche Aussagen eingeprägt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von diesem römischen Denar. Da seht ihr auf der Vorderseite das Bild von dem damaligen Kaiser Tiberius. Und auf der Vorderseite hatte diese Münze eine Inschrift: Kaiser Augustus Tiberius, also der erhabene Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Die römischen Kaiser haben sich ja als Götter verehren lassen. Und auf der Rückseite dieser Münze seht ihr die Kaisermutter Livia abgebildet, wie sie auf einem Thron sitzt als Siegesgöttin mit einem Palmzweig und einem Zepter in ihren Händen. Und auf der Seite steht oder stehen die Worte Pontifex Maximus, also der hohe Priester. Also jedes Mal, wenn ein jüdischer Mann diese Kopfsteuer zahlen musste, musste das mit einer Münze tun, die den römischen Kaiser als ihren weltlichen und geistlichen Herrscher und Gott verkündet hat. Und das war ihnen, wie ihr euch denken könnt, natürlich im höchsten Maße zuwider. Das hat sich für sie wie eine Gotteslästerung angefühlt. Und viele haben deswegen zumindest innerlich, wenn sie sich äußerlich schon nicht getraut haben, aber zumindest innerlich diese Steuer abgelehnt. Natürlich auch die Pharisäer. Wie gesagt, auf der anderen Seite die Herodianer, die hatten sich mit Rom arrangiert und die haben sozusagen die Gegenseite repräsentiert hier. Jetzt wird auch klar, warum die Pharisäer die Herodianer mitgenommen haben. Sie stellen sich jetzt als politische Gegner gemeinsam vor Jesus, schleimern bei ihm ein bisschen, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst, dass du kein Ansehen der Person kennst und so weiter und so fort. Aber jetzt sag uns ehrlich, wer von uns beiden hat recht? Ist es einem Juden erlaubt, die Steuer zu bezahlen mit dieser Münze oder nicht? Und das war natürlich sehr clever, was sie da getan haben. Sie haben sich gedacht, jetzt haben wir in Jesus. Erstens, wenn er sagt, ja, es ist erlaubt, Steuern zu bezahlen. Ein Großteil der Juden hat die Römer gehasst und ihr Geld, es gehasst, Römern Steuern zu bezahlen. Und sie wollten einen Messias haben, der sie von der Herrschaft der Römer befreit. Und so, wenn Jesus ja sagen würde zu dieser gotteslästerlichen Steuer, dann hätte er sich in ihren Augen als Messias disqualifiziert. Zweitens, wenn Jesus hier öffentlich Nein sagen würde, ihr dürft den Römern die Steuer nicht bezahlen, und darauf haben sie wahrscheinlich gehofft, die Pharisäer, dann hätten sie ihn bei den Römern angezeigt, als Rebell, als einer, der das Volk gegen sie aufhetzt, und das wäre so der schnellste Weg ans Kreuz gewesen. Dritte Möglichkeit, vielleicht hätte Jesus noch sagen können, so wie sie es getan haben, öffentlich, ich weiß es nicht, ja, dann hätten sie ihn zumindest auch bloßgestellt vor dem Volk und es ihm heimgezahlt und sie wären sozusagen zumindest quitt gewesen. Also sie haben sich gedacht, dieses Mal kann Jesus nur verlieren. Das war sehr clever, diese Frage. Aber natürlich jedes Mal, wenn du mit Gott streitest, wirst du den Kürzeren ziehen. Und da wird es auch hier so sein, diese Erfahrung werden sie gleich machen. Sie werden sich wundern, Jesus, kannst du nichts vormachen. Sie haben ihm gesagt, du sagst immer die Wahrheit, du lässt dich nicht einschüchtern von Menschen. Und Jesus sagt ihnen die Wahrheit hier im Vers 18. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, Heuchler? Das war die Wahrheit über sie. Und dann sagt Jesus weiter im Vers 19, zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Wahrscheinlich die Herodianer. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, das, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gottes ist, was Gott gehört. Was Jesus hier tut, er lenkt die ganze Diskussion eigentlich auf das Wichtige. Und das Wichtige ist nicht das Geld. Das Wichtige hier ist auch nicht die Steuer. Vielleicht für Materialisten, aber für einen gottesfürchtigen Nachfolger von Jesus ist das eigentlich ein Nebenschauplatz. Jesus sagt, wer hat die Münze prägen lassen? Wessen Bild ist auf der Münze? Das Bild des Kaisers. Okay, dann gebt dem Kaiser das zurück, was ihm gehört. Ihr fahrt auf den römischen Straßen, ihr wollt mich der römischen Justiz ausliefern, also zahlt auch eure Steuern. Aber dreht euch nicht um Geld oder Geldersparnis in eurem Leben. Das tun wir viel zu oft. Ich kann Stunden im Internet verbringen auf der Suche nach dem günstigsten Deal und dafür nicht viel Zeit im Gebet verbringen. Zeit, die ich viel besser nutzen könnte. Also wir wollen gute Verwalter sein von dem, was Gott uns anvertraut hat. Aber alles mit Maß und Ziel, auch unsere Zeit hat er uns anvertraut. Aber die eigentlich wichtige, lebensbestimmende Frage ist der zweite Teil von dem, was Jesus hier sagt. Nämlich, gebt Gott das, was Gott gehört. Wessen Bild ist auf dir? Wer hat dich gemacht? Im ersten Buch Mose lernen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Personen. Also Gottes Bild ist auf dir. Er hat dich geschaffen. Wem gehörst du dann? Wem bist du dich schuldig? Und die Antwort ist Gott. Also gebt Gott, was Gottes ist, was ihm gehört. Hat Gott dich? Lebst du für ihn? Lässt du ihn Kaiser oder Herr sein, Herrscher sein in deinem Leben? Oder bist du in Rebellion gegen ihn wie die jüdischen Leiter hier? Und dann bestiehlst du ihn. Jesus weist die jüdischen Leiter zurecht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, hat er uns durch Paulus geschrieben, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, um Jesus. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, verherrlicht nun Gott mit eurem Leben. Gott ist dein Schöpfer. Gott ist dein rechtmäßiger Eigentümer. Du gehörst nicht der Regierung, du gehörst nicht deinem Mann, du gehörst nicht deiner Frau, du gehörst nicht deinem Sportclub, du gehörst Gott. Er hat dich gemacht. Du trägst sein Bild. Und Gott stellt einen Herrschaftsanspruch auf dein Leben. Er will dich. Er liebt dich, er will dich retten, aber er will auch dein Leben beherrschen und dich leiten und dich führen und dich gebrauchen. Wenn du dich ihm entziehst, dann ist es wie geistliche Steuerhinterziehung. In Römer 12, Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist die Hauptaussage dieser Bibelstelle hier. Geht nicht um Steuern, sondern ob du in der rechten Beziehung bist mit Gott, ob du auf ihn hörst. Und diese Frage kannst du dir persönlich stellen, kann sich jeder von uns persönlich stellen. Und dann beantworte die Frage nach dem Zahlen von Steuern oder allem anderen in deinem Leben aus der Beziehung mit ihm heraus, aus der Offenbarung Gottes heraus. Was würde Jesus tun? Würde es Gott ehren? Was wäre ein gutes Zeugnis? Was ist richtig oder falsch in seinen Augen? Er ist unser König. Seht ihr, biblisch gesehen ist nur Gott souverän. Nicht Regierungen oder Staaten, auch wenn sie das manchmal für sich behaupten oder beanspruchen wollen. Aber ein bibeltreuer Nachfolger von Jesus wird nie einen Staat oder eine Nation oder irgendeinen Menschen absolut setzen, sondern nur Gott. Gott ist der eine rechtmäßige Herrscher über dieses Universum. Nur ihm schulden wir absolute Loyalität. Kein Mensch, kein Staat hat das Recht, sich an Gottes Stelle zu setzen. Deswegen haben die Apostel in der Apostelgeschichte 5, Vers 29 gesagt, als die Regierung Israels, der Hohe Rat, ihnen verboten hat, die frohe Botschaft über Jesus weiter zu predigen, haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, ein König oder ein Diktator oder ein Staat, der gerne Gott spielen möchte und gerne absolut sein möchte, sieht so eine Einstellung als die ultimative Majestätsbeleidigung. Und deswegen wurden Christen dafür auch schon immer verfolgt. Von den Juden zu Beginn, von dem römischen Kaiser, von den Kommunisten, modernen Diktatoren wie Kim Jong-un. In westlichen Staaten ist es Gott sei Dank noch seltener oder selten. Wir haben das Glück, dass unsere Verfassungen auf christlichen Traditionen beruhen, auf Menschenrechten, die eigentlich aus der jüdisch-christlichen Tradition, auf der Europa beruht, gebaut ist. Aber es gibt demokratische Staaten wie Israel zum Beispiel, die es verbieten, zu evangelisieren, also zumindest unter 18-Jährige zu evangelisieren. Und ich habe von einem Fall im Bundesstaat Washington gelesen, wo ein Apotheker von seinem Bundesstaat Probleme bekommen hat, weil er sich geweigert hat, aus Gewissensgründen Abtreibungspillen zu verkaufen. Ihr könnt auch denken an die Turbulenzen um den Bremer Pastor Olaf Latzl vor ein paar Jahren für eine bibeltreue Predigt, die er gehalten hat, zu Themen, wie es mit anderen Religionen oder Sexualität. Und ich denke, er hat sich ein bisschen in seiner Wortwahl vergriffen, aber es war bibeltreu und das Bremer Stadtparlament hat ihn dann dafür verurteilt und das war schon recht ungewöhnlich. Wir leben in einer interessanten Zeit, in der Regierungen, eigentlich christlich geprägte Begriffe traditionell unserer Kultur wie die Ehe umdefinieren oder in der Regierungschefs sich auch mal von im Fall des Falles sogar über ihre eigenen Gesetze oder Abmachungen hinwegsetzen, zum Beispiel wie es in der Flüchtlingskrise oder beim Atomausstieg von heute auf morgen geschehen ist. Und wir erleben gerade jetzt, wie schnell auch bei uns Grundrechte eingeschränkt werden. Auch wenn es mit guter Absicht geschieht und für einen guten Zweck geschieht. Aber es zeigt mir, dass sich unsere gewohnten Freiheiten auch wieder schnell ändern können, wenn entsprechend böse, gottlose Menschen wieder an die Macht kämen. Unsere Freiheiten, zum Beispiel das Recht, die Freiheit des Gewissens oder der freien Religionsausübung, das Recht auf Leben, es ist jetzt schon für die Jüngsten und Wehrlosen in unserem Land, den Ungeborenen, eine leere Floskel eigentlich. Frage für uns ist, wären wir fähig, damit umzugehen, wenn es unbequem würde für uns Nachfolger Jesu? Würden wir standhaft bleiben, wenn es passieren würde und wir Probleme kriegen würden mit staatlichen Autoritäten, weil wir Gott treu sein wollen? Könnten wir zum Beispiel sagen, wenn der Gerichtsvollzieher ins Haus kommt, naja, das tut weh, aber ich bin kein Materialist. Es ist nur Geld. Gutes Gewissen vor Gott ist mir wichtiger. Wären wir bereit, für unsere Treue zu Gott ins Gefängnis zu gehen? Wie es Richard Wurmbrand in Rumänien unter Ceausescu getan hat. Für 16 Jahre, glaube ich, war er im Gefängnis. Oder viele Geschwister von uns heutzutage in anderen Ländern. Wären wir bereit, sogar unser Leben zu geben, wie es unzählige getan haben, unsere Geschwister im Römischen Reich. Oder wie Dietrich Bonhoeffer im Dritten Reich und andere aus der bekennenden Kirche, die sich geweigert haben, dem gottlosen Regime Gehorsam zu leisten. Oder ins KZ zu gehen, wie die Familie von Corrie ten Boom, die aus ihrer christlichen Überzeugung heraus verfolgte Juden versteckt haben bei sich zu Hause und dann die Konsequenzen dafür getragen haben. Es ist wichtig für uns, dass wir als Christen unsere Prioritäten klar haben. Matthäus hat diese Woche was rumgeschickt, eine Stellungnahme von dem Leiter von Oben Noas. Uns ins Nachdenken bringt. Wichtig, dass wir unsere Prioritäten klar haben, so wie der schottische Pastor Samuel Rutherford im 17. Jahrhundert, der in der Zeit, in der die absolutistischen Monarchen regiert haben, die gesagt haben, das Gesetz bin ich, ein berühmtes Werk geschrieben hat mit dem Titel Lex Rex, das Gesetz ist König. Und er hat damit Gottes Gesetz gemeint, Gottes Wort, die Bibel, ultimativ Jesus. Er ist das menschgewordene Wort Gottes. Und was er gesagt hat, ist, auch der König steht unter Gott und seinem Gesetz. Kein Mensch ist absolut in dieser Welt. Kein Mensch, keine Regierung ist souverän. Gott allein ist souverän. Und alle stehen unter ihm. Kein Staat, keine Regierung, kein Präsident, kein Ältester, kein Gemeindeleiter, kein Vater, keine Mutter ist biblisch gesehen autonom oder souverän in sich. Alle Autorität in dieser Welt ist nur abgeleitete Autorität von Gott für den jeweiligen Bereich und den jeweiligen Zweck, für den Gott sie eingesetzt hat. In Johannes 19 hat Jesus zu Petrus gesagt, du hättest keinerlei Macht über mich, zu Pilatus, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also für uns Christen, Gott ist unser König, er ist unser alleiniger König. Und wir wollen ihm vor allen anderen loyal sein. Wir sind zuallererst Christen, Nachfolger Jesu. Aber prinzipiell ist Regierung etwas Gutes und ein Segen, ist Gottes Erfindung, ist von Gott eingesetzt. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung und er hat Ordnung, er hat Autoritäten eingesetzt in der Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde. Und als Nachfolger Jesu wollen wir das schätzen und achten. Wir wollen uns zum Beispiel bemühen, die besten Staatsbürger zu sein, die es gibt, ehrlich unsere Steuern zu bezahlen, zu beten für unsere Regierung, auch dankbar zu sein, vielleicht mal Danke zu sagen dem Beamten, der deinen Fall bearbeitet oder dem Polizisten, das hören die viel zu wenig. Wir wollen es schätzen, dass wir keine Anarchie haben, dass es Ordnung gibt, dass wir in Frieden leben können. Wir wollen die Gesetze halten in unserem Land, solange es nicht klar gegen Gottes Willen ist. Das wäre die eine Ausnahme. Und so wollen wir uns auch an die derzeitigen Gesundheitsmaßnahmen halten. Und ich habe von Christen gehört, die gesagt haben, oh, wir werden verfolgt, weil wir uns nicht versammeln dürfen zum Gottesdienst. Nee, das ist nicht Verfolgung. Da geht es um eine Gesundheitsmaßnahme, die alle betrifft, nicht nur uns Christen. Das ist keine religiöse Verfolgung, bitte. Also das ist Quatsch, sowas zu sagen. Römer 13 sagt uns, die Regierung ist von Gott eingesetzt. Und die primäre Aufgabe der Regierung unter Gott ist, für ein sicheres Zusammenleben zu sorgen in dieser gefallenen Welt. Also für Sicherheit, für Recht und Ordnung, dass faire Gerichtsverfahren gewährleistet werden. Wenn ihr mitlesen wollt, Römer Brief Kapitel 13, ich lese mal ab Vers 1. Jede Seele, jeder Mensch unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Denn sie ist Gottes Dienerin, Vers 4, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also eine Aufgabe der Regierung ist und der Justiz ist, die Bösen, die Verbrecher zu bestrafen. Vers 5 weiter. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und nicht vor allem um des Kaisers Willen, sondern um Gottes Willen. Wir leben Gott zentriert. In unserem Leben, in jedem Bereich unseres Lebens. Er ist unser Herr, er ist unsere Motivation. Ihm wollen wir gefallen und ihm wollen wir dienen. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und vor allem gebt Gottes, was Gottes ist. Und wir lesen im Vers 22 weiter, als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Also diese Runde ging wieder klar an Jesus. In Lukas 20, Vers 26 in der Parallelstelle steht, sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Jesus hat sie zum Schweigen gebracht. Den nächsten Versuch, Jesus zu Fall zu bringen, unternimmt eine dritte politische Gruppe, die Sadduzäer. Das war eine Clique der Oberschicht eigentlich um die einflussreichen Priesterfamilien. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die die Traditionalisten waren, waren die Sadduzäer liberal. Die waren offen für die griechische Kultur. Sie haben sich auch mit den Römern arrangiert. Und obwohl sie die geistlichen Leiter Israels waren, ging es ihnen vor allem um Macht. Für sie war die Religion nur ein Mittel zum Zweck. Sie waren auch theologisch liberal. Sie haben einen großen Teil von Gottes Wort abgelehnt. Sie haben nur den Pentateuch, also die fünf Bücher Mose, anerkannt. Sie haben auch die Messias-Erwartung abgelehnt und deswegen war ihnen Jesus natürlich ein Dorn im Auge. Sie haben nicht geglaubt an Engel oder irgendwelche Geistwesen. Sie haben nicht geglaubt an ein Gericht, an Himmel oder Hölle, an eine Auferstehung der Toten. Im Wesentlichen waren sie Materialisten. Sie haben für das Hier und das Jetzt gelebt. Und sie kommen zu Jesus jetzt mit ihren besten Argumenten, mit denen sie wahrscheinlich schon die Pharisäer fertig gemacht haben. Und im Prinzip machen sie sich hier über die Vorstellung einer Auferstehung lustig und erzählen hier eine recht clevere Geschichte. Im Vers 23. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Hier geht es um das Gesetz der Schwagerehe, davon lesen wir im 5. Mose, Kapitel 25. Und dieses Gesetz besagt, wenn ein Mann gestorben ist, ohne dass er Kinder hatte, dann sollte der Bruder oder der nächste Verwandte, meistens waren es dann die jüngeren Brüder, die Witwe des Verstorbenen heiraten und mit ihr Nachkommen zeugen. Und der erste Sohn aus dieser Beziehung, der sollte dann rechtlich als der Sohn des verstorbenen Bruders gelten. Da ging es um die Versorgung der Witwe, auch darum, dass der Familienbesitz aufrecht erhalten wurde in Israel. Also darauf berufen sich jetzt die Sadduzäer, sie berufen sich auf die Bibel, auf das Alte Testament. Und sie erfinden jetzt einen hypothetischen Fall. Vers 25, es waren aber bei uns 7 Brüder und der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber starb von allen die Frau. Also eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Erstens war diese Frau offensichtlich unfruchtbar. Und dann zweitens haben ihre Ehemänner nicht lange gelebt. Weiß nicht, ob das was mit ihr zu tun hatte, wie die gekocht hat, aber die hat hier eine ganze Familie ausgelöscht. Ich nehme mal an, dass der 7. Bruder wohl ziemlich nervös war, als der 6. gestorben ist. Und dann stellen sie diese clevere Frage. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Also Jesus, du siehst, der Glaube an der Auferstehung macht keinen Sinn. Sie haben sich wohl sehr schlau gefühlt dabei. Römerbrief 1 sagt über solche Leute, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Menschen, die nicht an Jesus glauben wollen, manchmal erfinden sie so die verrücktesten Ausreden, stellen dann so Fragen, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass nicht mal er ihn heben kann? Die richtige Antwort auf solche Fragen ist, das ist eine dumme Frage. Es ist dumm, sich über geistliche Dinge lustig zu machen, nur weil du sie mit deinem begrenzten Verstand vielleicht nicht verstehst. Begrenzte endliche Menschen werden nie den unendlichen ewigen Gott völlig erfassen und erklären können, auch nie ewige Dinge völlig verstehen können. Wenn du einen Gott hast, den du total verstehen kannst, bis ins kleinste Detail, den du total erklären kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt. In Jesaja 55 sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. In den Sprüchen 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Erkenntnis. Also wenn du Wahrheit kennen willst, wenn du etwas über die Ewigkeit verstehen willst, dann musst du bei Gott anfangen und bei dem, was er uns offenbart. Jesus kam aus der Ewigkeit. Er war der Experte hier in dieser Situation. Und in Vers 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, ihr seid auf dem Holzweg. Weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Also ihr irrt erstens, weil ihr die Schriften nicht kennt. Wie gesagt, die Sadduzäer haben einen Großteil der alttestamentlichen Schriften abgelehnt. Und wenn du nicht die ganze Info hast, dann wirst du auch nicht viel verstehen, ist logisch. Und dann zweitens sagt Jesus, weil ihr Gottes Kraft nicht kennt. Ihr habt noch nie den allmächtigen Gott erfahren. Das waren hier geistlich tote Priester und Theologen. Für sie war Gott nur irgendwie eine graue Theorie. Und ich hoffe, dass sich keiner von uns nur mit Religion zufrieden gibt. Wir haben einen wunderbaren, lebendigen Herrn, mit dem wir Beziehung haben können, den wir erleben können, den wir erfahren können, auch seine Kraft erfahren können. Er will wirken in deinem Leben ganz persönlich. Und Jesus hat Insiderwissen. Und er sagt, in der Auferstehung heiraten sie nicht. Noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Für manche ist das eine traurige Nachricht. Oh, mein Schatz. Und oh, es wird kein Sex geben im Himmel. Und für andere ist es eine frohe Botschaft. Eure Ehe wird nur begrenzt dauern, nur bis der Tod euch scheidet. Zeitlich begrenzt. Das Problem der Sadduzäer war, sie haben die Ewigkeit nur irgendwie als Fortsetzung dieses irdischen Lebens gesehen. Und das ist eigentlich typisch für selbstgeschnitzte, menschengemachte Religionen, deren Ewigkeitsvorstellung ist sehr irdisch. Versprechen die Befriedigung ihrer irdischen Triebe, ihrer leiblichen Triebe. Also sagen zum Beispiel, wenn du dich für Allah in die Luft sprengst, dann warten 70 Jungfrauen auf dich in der Ewigkeit. Oder wenn du ein braver Mormone bist, dann darfst du mal deinen eigenen Planeten bevölkern. Das ist allzu irdisch, allzu sinnlich gesinnt, nicht geistlich gesinnt. Aber Jesus sagt, ihr irrt mit eurer Annahme, dass das Leben in der Ewigkeit so sein wird wie hier. Lukas 20 in der Parallelstelle sagt er, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, dass sie Söhne der Auferstehung sind. Also sie sind Kinder Gottes, sie haben eine ganz andere, eine ganz neue Existenz, völlig neue Dimension. Ewiges Leben wird eine ganz neue Qualität haben, eine ganz neue, bessere Beziehungsqualität, als wir sie hier kennen. Bessere Beziehung mit Gott, bessere Beziehung miteinander, zueinander. Wir werden nicht Engel sein, aber ihnen ähnlich sein. Johannes sagt uns im 1. Johannesbrief 3, wir werden Jesus ähnlich sein in seinem Auferstehungsleib. Und es wird keine Ehe mehr geben zwischen Mann und Frau in der Ewigkeit. Erstens, vor allem ist die Ehe ein Bild für Gottes Liebe zu seiner Gemeinde hier in dieser Welt. Und dieses Bild wird in der Ewigkeit erfüllt sein. Da ist das Hochzeitsmahl des Lammes, das sind wir, die Braut Christi. Und in diesem Sinn ist Ehe als Bild nicht mehr notwendig. Zweitens, in der Ehe geht es darum, um Gemeinschaft, dass wir einen Gefährten finden, eine Hilfe, eine Ergänzung, Gottes Medizin gegen Einsamkeit in dieser Welt. Im Himmel werden wir alle vollkommen sein, werden wir keine Ergänzung mehr brauchen, werden wir auch vollkommen erfüllt sein. Im Himmel wird sich keiner jemals einsam fühlen. Und drittens, die Ehe ist Gottes Platz, um Kinder zu zeugen und Kinderheil aufzuziehen. Und Jesus hat hier gesagt, in der Ewigkeit werden wir nicht mehr sterben. Deswegen müssen wir uns nicht mehr fortpflanzen. Wir werden alle ewig leben. Und die Ehe, die wahrscheinlich tiefste und intimste, aufregendste Beziehung, die es auf dieser Erde gibt, ist nichts im Vergleich zu den Beziehungen, die wir im Himmel haben werden. Wir werden einander kennen, aber in einer ganz neuen, tieferen, besseren Beziehungsqualität als hier auf der Erde. Das Beste hier auf der Erde ist nichts im Vergleich zu dem, was im Himmel kommt. Weitaus besser. Kein Mensch wird irgendetwas nachweinen hier auf der Erde, hier in diesem irdischen Leben. Auch nicht der Ehe. Auch nicht, dass wir keinen Sex mehr haben werden. Wird kein Single geben, der sagen wird, oh, wie furchtbar, ich habe nie Sex gehabt. Wird überhaupt kein Thema sein. Die schönen Dinge, die schönen Erfahrungen, die schönen Beziehungen hier in dieser Welt, diese Momente, wo wir sagen, ach, das könnte jetzt ewig dauern. Oder ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Diese Erfahrungen, das sind nur eine kleine Vorschau. Ein kleiner Fingerzeig auf den Himmel. Wir werden so erfüllt sein, wir werden so glücklich sein, wir werden so zufrieden sein, wir haben überhaupt keine Vorstellung davon. Paulus, der den Himmel oder eine Vorschau, einen kleinen Einblick auf den Himmel gesehen hat, hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein, denn das ist weit besser, als hier zu bleiben. Als eine ganz neue, andere Ebene, bessere Ebene von Lebensqualität und Beziehungsqualität. Jesus sagt zu diesen Sadduzäern, ihr wisst nicht, wovon er spricht. Ihr habt keine Ahnung. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Vers 31, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen? Diese Phrase, die sie so sehr lieben, die Theologen. Habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Spricht hier 2. Mose 3 an, dass Gott zu Mose geredet hat aus dem brennenden Dornbusch. Und das 2. Buch Mose war ein Buch, das die Sadduzäer anerkannt haben als Gottes Offenbarung. Und Gott hat er gesagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nein, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und die haben alle hunderte Jahre vor Mose gelebt und sind hunderte Jahre zuvor gestorben. Aber Gott ist noch immer ihr Gott. Sie haben nicht aufgehört zu existieren. Und so zeigt ihnen Jesus aus ihren Schriften, dass sie falsch liegen. In Markus 12 sagt Jesus, ihr irrt sehr. Und so geht auch diese Runde an Jesus. Und als die Volksmengen es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. In Lukas 20 lesen wir, einige der Schriftgelehrten, wahrscheinlich die Pharisäer, aber antworteten und sprachen, Lehrer, du hast gut gesprochen. Wünschen, dass wir uns gekommen, als die Sadduzäer uns diese Frage gestellt haben. Und dann steht er, denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Die Runde ging an Jesus. Du kannst denn mit Gott streiten und gewinnen? Also lass es lieber gleich. Jesus hat recht. Er ist Gott, er kennt die Ewigkeit Und seid ihr nicht froh, dass er recht hat? Wir werden ewig leben. Wir haben eine wunderbare Hoffnung und eine wunderbare Zukunft in Gemeinschaft mit ihm, wenn wir nur Jesus vertrauen. Und das haben wir gefeiert letzte Woche zu Ostern. Jesus lebt und wir werden ewig leben mit ihm. So wunderbar. Also lasst uns auch mit einer ewigen Perspektive leben, hier und jetzt. Unser Leben ist nur kurz. Paulus spricht, wir sind auf der Durchreise. Unser Zuhause, unser wahres Zuhause ist der Himmel. In der perfekten Gemeinschaft mit Gott. An einem perfekten Ort, wo wir selbst ihm ähnlich sein werden. Das ist unser Zuhause für die nächsten Milliarden, Billionen von Jahren. Also lasst uns weise leben hier in den nächsten, weiß nicht, 10, 20, 50 Jahren, wie immer, wie viel wir immer wieder noch haben hier. Lasst uns die rechte Perspektive bewahren. Lasst uns unser Leben hier und jetzt weise investieren und so leben, dass es Jesus Ehre bringt und Wert hat bis in alle Ewigkeit. Lasst uns einen Unterschied für ihn machen. Amen. Ich schließe mit einem Zitat von dem 11-jährigen Ralf, das ein Pastor geschrieben hat. Lieber Pastor, Ihre Predigt am Sonntag hat mir gut gefallen, besonders als sie zu Ende war. Also in diesem Sinne, lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du ehrlich bist und dass du keine Angst hast, Klartext zu reden. Ich schätze es an dir, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dir nichts vormachen können und auch nichts vormachen müssen. Das macht das Leben mit dir so stressfrei. Aber es fordert uns auch zu Wahrhaftigkeit heraus, Herr, dass wir keine Heuchler sind, wie diese Leider Israels damals, sondern dass wir ehrlich, mit einem ehrlichen, offenen Herzen mit dir leben, als unserem Herrn und Gott. Du stellst einen Herrschaftsanspruch über unser Leben. Du willst der absolute Souverän sein in unserem Leben. Und so bitte ich dich, Herr, dass du unsere Herzen darauf richtest und dass wir dir gerne nachfolgen. Und ich danke dir, dass du eine Hoffnung und eine Zukunft für uns bereitet hast. Wir freuen uns auf die Ewigkeit mit dir. Und Herr, so begleite uns jetzt in diese Woche, in diesen Tag. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns versprochen hast, dass du bei uns bist, jeden Tag, bis zur Vollendung dieses Zeitalters und dass deine Barmherzigkeit neu ist, jeden Morgen. Dass du neue Gnade hast für jeden neuen Tag. Und das gibt uns so viel Trost und so viel Hoffnung und so viel Mut. Und dafür danken wir dir und dafür beten wir dich an als unseren Herrn und unseren Gott. Amen.